Ich möchte bitten, falls ich mal nicht zu verstehen bin, gebt mir einfach ein Zeichen, dann versuche ich lauter zu sprechen und vor allen Dingen ins Mikrofon. Ich hatte ja schon vorhin gesagt, dass es hier um eine erstaunliche Begegnung geht. Wir schlagen dazu die Bibel auf, wenn einer sie dabei hat, der bitte aufzuschlagen, und zwar Apostelgeschichte 8, ab Vers 26. Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag: Mache dich auf den Weg in Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Philippus machte sich auf den Weg, und als er diese Straße entlang ging, kam dort in einem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten, und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in einem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus: Geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. Philippus lief hin, und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn, was du da liest? Fragte er ihn. Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt? Erwiderte der Mann. Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hatte, lautete: Man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll, und wie ein Lamm beim Scheren keinen Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und all seiner Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde von ihm genommen. Der Äthiopier wandte sich zu Philippus: Bitte sag mir, von wem ist hier die Rede? Spricht der Prophet von sich selbst oder spricht er von jemand anders? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Jetzt machen wir weiter in Vers 38. Zu Vers 37 werde ich noch etwas sagen nachher. Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser, und Philippus taufte den Mann. Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt. Und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte ihn, also den Äthiopier, eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Philippus fand sich in Aschdod wieder. Nochmal eine kleine Information zu dem Reisewagen, damit wir das alles vielleicht ein bisschen besser verstehen können. Also, wie gesagt, eine erstaunliche Begegnung. Und was wir da gerade gelesen haben, das ist doch so praktisch wie für einen Film, für ein Drehbuch bestimmt. Auf der einen Seite ist das der Philippus. Von dem, ja, was wissen wir eigentlich von dem Philippus? Von dem wissen wir an sich gar nicht mehr, als dass er zu den 7 Diakonen gewählt worden war, die sich besonders um die Witwen und um die Waisen und um die Armen in der Urgemeinde in Jerusalem kümmerten. Und dass er in Samaria mit Vollmacht gepredigt hatte. Und jetzt begegnen wir ihn hier wieder. Ein Engel des Herrn hat ihm nämlich einen Auftrag gegeben. Mache dich auf den Weg in Richtung Süden, benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Mehr wird ihm gar nicht gesagt. Kein spezieller Auftrag, was er da zu tun hätte. Keine Begründung, wieso und warum. Nur wurde ihm gesagt, dass die Straße ziemlich verlassen ist. Auf der anderen Seite sehen wir den Kämmerer aus Äthiopien. Heute würden wir ihn Schatzmeister oder Finanzminister nennen. Dafür hatte er nach der damaligen Sitte einen sehr hohen Preis bezahlen müssen. Wir haben gelesen, er war Eunuch. Er war seiner Männlichkeit beraubt worden. Auf Deutsch, er war kastriert. Einem Eunuchen war es in der damaligen Zeit möglich, zu hohen Ehren und zu hohem Ansehen zu kommen, da er für den Herrscher, der damals auf dem Thron saß, keine Sorge brachte, dass er kein biologischer Rivale war praktisch. Er war ja zeugungsunfähig. Und deshalb kamen die Eunuchen in politisch und gesellschaftlichem Bereich auf sehr hohen Rang. Sie waren im Rang eines Ministers. Und dieser Chef über die Finanzen der Königin, der machte sich auf eine Wallfahrt nach Jerusalem. Wir lesen, dass er in Jerusalem gewesen war, um den Gott Israels anzubeten. Irgendetwas scheint ihn in Bewegung gesetzt zu haben. Irgendetwas scheint ihn hingezogen zu haben zu diesem Gott Israels. Wir müssen uns vorstellen, dass so eine Reise von Äthiopien nach Jerusalem schon etwas war, auch in der damaligen Zeit. Das waren so ungefähr 4000 Kilometer und das mit einem Wagen über holprige Straßen. Vielleicht war der schon über 3 Monate unterwegs. Er hatte dabei es wirklich nicht leicht. Vielleicht kam er sich in Jerusalem so vor wie ein Pinguin in der Wüste. Für ihn, den Eunuchen, da gab es nur Stoppschilder und Verbotstafeln. So musste er vor dem Tempel stehen bleiben, durfte nur in den äußeren Vorhof des Tempels gehen. Das Innere, das blieb ihm verwehrt. Zu Hause, in seinem Land, da war er doch hochgeachtet, aber hier konnte jeder auf ihn herabblicken. Als Eunuch war er nach 5. Mose 23, 2 kultusunwürdig. Das heißt, er durfte am Gottesdienst nicht unmittelbar teilnehmen. Ein Wechsel der Religion war auch nicht möglich. Er konnte Jahwe, also den Gott Israels, nur aus der Ferne anbeten. Trotzdem lässt er sich von diesen widrigen Umständen gar nicht abhalten und besorgt sich sogar eine Schriftrolle von dem Propheten Jesaja. Aber damit kann er wenig anfangen. Kann ich vielleicht so ein Glas Wasser mal kriegen? Aber damit kann er wenig anfangen. Was bedeutet das denn eigentlich, was da alles aufgeschrieben steht? Da trifft er wie zufällig auf Philippus. Der hört, wie der Fremde aus dem Propheten Jesaja liest. Offenbar konnte er Hebräisch. Und der fragte ihn direkt: Verstehst du eigentlich, was du liest? Wie kann ich es verstehen, wenn niemand mir es erklärt? Dankeschön. Wenn es mir niemand erklärt. Ein Mensch aus fremden Landen, vom Geist Gottes vorbereitet für das Evangelium, ein anderer Mensch, Philippus, vom Geist Gottes vorbereitet, hat ihm das Evangelium erklärt. Und nochmal, Zufall, zufällig. Zufall ist diese Situation ganz bestimmt nicht. Das wird dem Ganzen doch überhaupt gar nicht gerecht. Ich glaube überhaupt schon lange nicht mehr an Zufälle. Ich würde es ganz einfach mit Fügung Gottes beschreiben. Also, eine ungewöhnliche Begegnung. Einer, der wenig Ahnung hat, der wird getauft. Er hatte ja wirklich überhaupt keine Ahnung. Er wusste gar nichts, seine Exzellenz, der Herr Finanzminister. Großes Interesse zwar und einen Bibeltext, den er gar nicht verstand. Immerhin, er war aufgeschlossen. Und jetzt erzählt ihm Philippus, worum es in dem Abschnitt aus dem Buch Jesaja geht. Er erklärt ihm, wer das Lamm ist, das zur Schlachtbank geführt wird. Das erklärt er ihm und das mit dem leidenden Gottesknecht, der Messias Jesus Christus gemeint ist. Vers 35, da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Sicher hat ihm auch erzählt, dass dieser Jesus Menschen in seine Nachfolge ruft. Und wohl auch, sonst wäre das Folgende ja gar nicht verständlich, dass man sich taufen lassen muss, wenn man an Jesus als seinen persönlichen Retter und Heiland glaubt. Und die Reaktion des Äthiopiers, die ist ja verblüffend. Ja, gibt es denn etwas, das mich hindert, mich taufen zu lassen, gleich hier und jetzt? Philippus war offensichtlich der Meinung, nein, und hat ihn getauft. Vers 38, und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte ihn. Jetzt erhebt sich natürlich die Frage, ja, durften die das denn überhaupt? durfte Philippus denn eigentlich den Kämmerer taufen? Ganz einfach so, ganz ohne Vorbereitung, ohne irgendwas. Wir können uns vorstellen, in der Bibel steht das allerdings nicht, das ist eine Idee jetzt von mir, dass Philippus nachher zu den Verantwortlichen und zu den Jüngern nach Jerusalem kam und voller Freude von diesem Erlebnis erzählt hat. Und dann hat er sich sehr wahrscheinlich gewundert, dass die gar nicht in die Hände geklatscht haben, sondern geschwiegen haben. Warst du denn nicht etwas zu übereifrig, Philippus? Theologisch ist das wirklich ganz interessant. Und in den neuesten Ausgaben, jetzt komme ich auf den Vers 37 zurück, den ich vorhin überschlagen habe. Wirklich interessant, dass in den neuesten Ausgaben der Bibelübersetzungen kleingedruckt oder kursiv geschrieben steht, aber deutlich zu sehen, dass eine spätere Handschrift den Vers 37 hinzugefügt hat. Da steht ja, Philippus sagte, wenn du mit aufrichtigem Herzen glaubst, kannst du getauft werden. Ja, antwortete der Äthiopier, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und jetzt passt ja wieder alles. Jetzt ist ja wieder alles in Ordnung. Der Äthiopier ist getauft worden mit dem Glaubensbekenntnis. Unser Predigtabschnitt ist auch deshalb interessant, weil er uns Einblicke gibt in die unmittelbare Missionssituation damals in der Urgemeinde. Außer diesem kleinen Kern dieser Urgemeinde in Jerusalem gab es ja noch gar keine Gemeinden und keine Traditionen und keine Richtlinien, an die man sich halten musste und was an sich gültig war, war eigentlich nur die Heilige Schrift, soweit sie damals vorlag. Und der Heilige Geist war wichtig, denn den die Gläubigen damals genauso wie heute besaßen. Alle Menschen konnten einfach das Evangelium weitersagen. Einer, der getauft wird, der kennt sich allerdings hier, wir sprechen ja von den Äthiopiern, nur wenig in der Schrift aus. Die meisten Menschen hier in unserem Land, in Deutschland, die werden immer noch als Kind getauft. Und es soll irgendwie gute Gründe dafür geben, die ich bisher noch nicht so richtig verstanden habe, aber darauf möchte ich gar nicht eingehen. Bei den Überlieferungen oder bei den Überlegungen, die ich hier bei der Predigt hatte, da las ich einen Vers und der brachte mich wirklich auch ans Überlegen und in Schwierigkeiten zuerst. Und er steht in Markus 16, Vers 16. Da steht, wer glaubt und getauft wird, wird errettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden.
Wie ist das denn? Ja. Wenn es sich nur um diesen
einzigen Vers in der Bibel handelte, die um Errettung und Taufe sich dreht, dann müsste ich ja ableiten, dass zu der Errettung durch den Glauben auch unbedingt die Taufe gehört. Aber es gibt da noch ungefähr 150 andere Stellen im Neuen Testament, die die Errettung ausschließlich vom Glauben abhängig machen. Und diese 150 Verse können nicht einfach durch ein oder zwei Verse einfach dann außer Kraft gesetzt werden. Zum Beispiel steht ja da, Durch Gottes Gnade seid ihr errettet oder gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Nachdem wir aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wurden, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also, wenn die Taufe auch nicht zur Errettung nötig ist, so ist sie doch notwendig, und zwar zum Gehorsam. Es ist Gottes Wille, dass alle, die ihr Vertrauen auf seinen Sohn Jesus Christus, den Herrn und Heiland, setzen, sich öffentlich mit ihm identifizieren im Wasser der Glaubenstaufe. Das Neue Testament kann nicht viel mit einer so eigenartigen Ausnahme wie einem ungetauften Gläubigen etwas anfangen. Es setzt als selbstverständlich voraus, dass jeder, der errettet ist, sich auch taufen lässt. In der Apostelgeschichte praktizieren die Jünger so etwas wie eine Soforttaufe. Sie warten nicht auf irgendwelchen förmlichen Rahmen, sondern taufen sofort auf Grundlage des persönlichen Glaubensbekenntnisses. Die sind eng miteinander verbunden. Die sind so eng miteinander verbunden, dass die Bibel sie, wie wir gelesen haben in Markus 16, Vers 16, dass sie in einem Atemzug genannt werden. Wer da glaubt und getauft wird. Um unbiblische Lehren zu vermeiden, lassen wir das Pendel oft auf die falsche Seite, in die Gegenrichtung ausschlagen. Das führt dazu, dass Menschen den Eindruck haben, als käme es überhaupt nicht darauf an, ob sie getauft sind oder nicht. Aber es kommt darauf an. Oft hört man, dass einer ganz locker sagt, ich komme auch ohne Taufe in den Himmel. Stimmt. Richtig. Du kannst in den Himmel kommen, ohne getauft zu sein. Aber wenn es wirklich so weit ist, dann wirst du in aller Ewigkeit ungetauft bleiben. Im Himmel gibt es keine Taufe. Die Taufe ist eines der Dinge, worin ich und du dem Herrn jetzt oder nie gehorchen. Als ihrem Herrn und Heiland vertraut haben, sollten keine Zeit verlieren, sich taufen zu lassen. Dadurch identifizieren wir uns als Kinder Gottes öffentlich mit ihm in seinem Tod und seiner Auferstehung und verpflichten uns öffentlich, jetzt sage ich mal ein altes Wort, wie es früher in der Versammlung üblich war, in Neuheit des Lebens zu wandeln, mit ihm das Leben zu gestalten. Die Taufe, die schreit ja förmlich nach Konsequenzen im Leben. Das, was Gott an Großartigen in dem Leben eines Erretteten hineingelegt hat, das soll auch seinen äußeren Ausdruck finden. Sollen sich zu einem lebendigen Miteinander verbinden. Allerdings nicht nur die Verpflichtung für den Täufling, sondern das beinhaltet auch die Verpflichtung für die Gemeinde, für die Versammlung. Also von uns Geschwistern, dem Getauften, den Glauben lieb und wert zu machen, die Getauften heranzuführen und hineinzuführen in die starke und lebendige Beziehung zu Gott und diesem natürlich auch vorzuleben. Gute Predigten, gutes Vorbild als Christ im Leben. Es gibt so viele Möglichkeiten, tiefer mit dem Glauben und so mit dem Vertrauen an Gott verbunden zu werden. Du bist getauft. Damit hast du öffentlich bekannt, dass du mit Jesus Christus verbunden bist. Du trägst ja seinen Namen. Du bist Christ. Und das sollte im Alltag, auch in meinem und in deinem Leben sichtbar werden und Ausdruck finden. Wie sieht es denn in meinem und deinem Alltag aus? Ist da Platz für Gott? Ist da Platz für das Gebet am Morgen? Ist da Platz für das Gebet am Abend und auch vor dem Essen und auch im Restaurant? Ein paar Minuten des stillen Gesprächs mit Gott, mit einem Abschnitt aus der Bibel oder einem Losungstext. Manchmal scheitert das ja an Kleinigkeiten. Wie mache ich das denn eigentlich? Oder ich habe da schon so viel vergessen. Mir fehlen manche Grundlagen. Oder es interessiert mich zwar, aber ich kenne mich da nicht so gut mehr aus. Dem kann abgeholfen werden. Darum sollen wir einfach häufiger über die Grundlagen des Glaubens nachdenken. Wir sollen in unserem Leben dem Glauben Raum geben. Zum Auffrischen, zum Vertiefen, gemeinsam oder ganz persönlich, soweit wie jeder oder jede sich einbringt und den Glauben, das Vertrauen auf Gott im Alltag leben möchte. Ich bin getauft, du bist getauft. Dein und mein Leben ist verknüpft mit Jesus Christus, dem Herrn. Du und ich, wir tragen seinen Namen. Und bitte, das müssen wir ernst nehmen. Und wir sollen uns darüber freuen. Und wir sollen fröhlich sein, dass Gott uns liebt. Und wir können ihm Antwort darauf geben. Herr, ich möchte ganz zu dir gehören. Ich möchte dir ganz vertrauen. Ich möchte dir, Herr, nachfolgen und ganz zu dir gehören. Ich sehne mich danach, dass dein guter und heiliger Geist mein Leben prägt und gestaltet. Das ist offen. Nach 5 Minuten und auch nach 80 Jahren. Der Minister aus Äthiopien hatte einen Begleiter gesucht auf seinen ganz persönlichen, speziellen Weg des Glaubens. Wie viele, die neu im Glauben sind und vielleicht ihren Weg noch nicht gefunden haben, brauchen vielleicht jemanden auf ihrem ganz persönlichen Weg des Glaubens. Es sind nicht immer die großen Evangelisten gefragt, die Massen begeistern können. Schön und gut, dass es die gibt. Nicht jeder hat die Gabe, Hausbesuche zu machen oder Menschen in Seniorenheimen zu besuchen. Die Gaben sind sehr verschieden und nicht jeder ist mutig genug, an seinem Arbeitsplatz seinen Glauben an Gott zu bekennen und seine Stimme zu erheben, wenn irgendwelche blöden Witze über Gott gemacht werden. Oder vielleicht doch. Seine eigene Taufe ganz ernst nehmen. Christ zu sein im Alltag, auch montags und dienstags. Auf Gott hören und die kleinen Gelegenheiten ausnutzen, um andere zu begleiten auf ihrem persönlichen, unverwechselbaren Weg des Glaubens. Es muss ja nicht unbedingt so ein Schatzmeister oder der Finanzchef eines fernen Landes sein, über dessen weiteren Weg wir übrigens gar nichts mehr wissen. Es kann auch der Nachbar sein oder der Ehepartner oder die Kinder. Ich weiß, in der eigenen Familie ist besonders schwierig, besonders schwer. Und niemand, oder es kann durchaus jemand sein, der jetzt hier in der Gemeinde vor oder neben mir oder hinter mir sitzt. Augen und Ohren zu öffnen für die Begegnung mit Gott. Augen und Ohren zu öffnen für Begegnungen, die Gott für uns bereitet hat. Zufälle gibt es ja nicht, da haben wir schon drüber gesprochen. Vielleicht kann ich oder kannst du mithelfen, dass es anderen ähnlich geht wie dem Kämmerer aus Äthiopien. Eine andere Bibelübersetzung sagt, er zog seine Straße weiter fröhlich, fröhlich weiter. Und das wünsche ich uns, das wünsche ich mir. Allerdings möchte ich noch hinzufügen, diese Aufgaben, die ich vorhin beschrieben habe, die sollten uns nicht niederdrücken und wir sollen sie nicht als Last empfinden. Nein, aus Liebe zum Herrn und zu den Mitmenschen dürfen wir das tun. Das ist ein ganz falsches Zeugnis, ein ganz falsches Zeichen, wenn wir, wie der Kämmerer fröhlich weiterzog seines Weges und der Philippus dann beschwert an die nächste Aufgabe geht, um sie zu erledigen. Nein, Gott will uns fröhlich sehen.